So, ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum vierten Grundlagenkurs-Thema. Heute geht es um die Geistestaufe. Und bevor wir beginnen, möchte ich gerne noch beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen in Jesu Namen, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und danke, dass es die Verheißung des Vaters ist, die wir von Jesus gehört haben, Herr, dass du sie uns schenkst, Herr, indem du deinen eigenen Geist in unser Herzen ausgegossen hast. Die hast du vorher gereinigt durch den Glauben an das Opfer von Jesus. Du hast sie gereinigt, damit dein Heiliger Geist in unser Herzen einziehen kann. Und Vater, wir danken dir für diese große Liebe, Herr, dass du deine Liebe in unser Herz hineingegossen hast, dass wir jetzt deine Söhne und deine Töchter sind, deine Kinder, die du führst und leitest durch deinen Heiligen Geist. Alle Ehre sei dir. Und wir danken dir, Jesus, du bist der Täufer in dem Heiligen Geist. Du hast alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir diesen Geist Gottes, dasselbe, den du hast, Jesus, empfangen dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst heute Abend, dass du uns führst und leitest, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr, und dass du uns das Wort lebendig machst, dass wir es aufnehmen mit offenen Herzen und dass du das Wort hineinsähst und dass es in uns zur Frucht wird, Herr, und dass wir durchbrechen in all diese wunderbaren Segnungen, sie empfangen, die du uns verheißen hast, in Jesu Namen. Amen. Gut, okay, heute Abend fangen wir ja, sag ich mal so, mehr oder weniger aus der Kalten an. Letzte Woche haben wir aufeinanderfolgende drei Abende gehabt. Da ist es dann leichter, am zweiten oder dritten Abend dann einzusteigen. Aber ja, heute sind wir auch ganz erfrischt, ne? Da sind wir aufnahmefähig, voller Kapazität. Halleluja. Und heute geht es um die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist. Und es ist schon ein sehr umfangreiches Thema. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema, dass man darüber spricht. Wir hatten uns ja unterhalten über, wenn ich nochmal zurückgreife, die ersten drei Stuhlbeine oder Standbeine unseres christlichen Glaubens. Das erste war die Umkehr, echte Buße. Die bestand ja aus diesen zwei Schritten, in dem es erstens ein Umdenkprozess in unseren Herzen ist und dann wird aus diesem Umdenken auch eine Tat. Dann hatten wir uns lange unterhalten und das finde ich immer, das ist das Stärkste beim Grundlagenkurs, wo die meiste Salbung des Heiligen Geistes drauf liegt, was ich so selber persönlich spüre. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber über Errettung und Wiedergeburt, wenn man vom Sündenfall an oder vorher die Schöpfung, Sündenfall und dann dahingehend, was Jesus für uns getan hat, dieses Erlösungswerk mal erklärt und was es bedeutet, aus dem ersten Adam in den neuen Adam in Christus hinüberzugehen durch den Glauben und dass das Kreuz erstens diese Trennung bewirkt, aber zweitens in diese Segnung hineinführt. Und dass wir diese Dinge, diese Einheit mit Jesus auf diesem Weg, der ja selbst der Weg ist, mit seinem Tod, mit seinem Begrabensein und mit seiner Auferstehung, diese drei Elemente des Evangeliums, damit machen wir uns eins und besiegeln das durch die Wassertaufe und lassen das Alte zurück, gehen durch das Wasser hindurch, werden eins mit dem Tod von Jesus und gehen dann auch in diese Einheit mit seinem Auferstehungsleben hinein. Amen. So, und jetzt sind wir richtig bereit. So ist, normalerweise ist das biblische Muster. Wir werden noch sehen, dass die letzten beiden, also die Wassertaufe und die Geistestaufe, auch in unterschiedlicher Reihenfolge sein kann. So war das bei Cornelius in der Schrift. Da wurde erst im Geist getauft und dann im Wasser. Bei uns persönlich und bei vielen, die aus der Landeskirche kommen, ist das ähnlich gewesen, dass wir erst die Geistestaufe empfangen haben und dann hat der Heilige Geist uns belehrt über die Wichtigkeit, die Bedeutung der Wassertaufe. Dass das, was wir als Säuglinge erlebt haben, nichts mit einer biblischen Taufe zu tun hat. Und ich habe euch letzte Einheit über die Wassertaufe dann auch die Zitate von Martin Luther mal vorgelesen, sodass ihr wisst, dass er am Ende seines Lebens es sehr, sehr bereut hat, dass er diese Säuglingstaufe tatsächlich dann auf Druck, politischen Druck der Fürsten dann eingeführt hat oder beibehalten hat. Und was daraus entstanden ist. So, aber wir gehen ja diesen biblischen Weg und so ist normalerweise der Werdegang, wenn man zu Jesus kommt, echte Umkehr und Buße, der Glaube an Jesus, dann Meistens war das noch am selben Tag bei den Gläubigen in der Apostelgeschichte, haben sie sich taufen lassen im Wasser. Das war sozusagen diese Lebensübergabe an Jesus, oder sie nahmen das Wort an, sie nahmen Jesus auf. So eine Art wie Lebensübergabegebet, wie man es heute praktizieren, kannte man in der Apostelgeschichte nicht. Man findet dort keine Vorlage. Sie haben das Wort angenommen und in der Taufe besiegelten sie ihren Glauben an Jesus, den Messias und das Evangelium. So, jetzt war das Herz frei und offen für die Erfüllung oder Taufe in oder mit dem Heiligen Geist. Ich sage vielleicht heute manchmal Taufe in dem Heiligen Geist oder Taufe mit dem Heiligen Geist. Diese griechische Präposition kann man austauschen. Das bedeutet im Prinzip dasselbe. So, kommen wir zu dieser vierten Säule. Was ist denn eigentlich die Taufe im Heiligen Geist? Und so habe ich schon die erste Schriftstelle herangeschrieben hier vorne an die Tafel, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da spricht Jesus darüber. Und zwar nach seiner Auferstehung finde ich das eigentlich super. In der Apostelgeschichte 1 geht das ja schon los. Und da steht geschrieben, dass Jesus sich 40 Tage noch auf der Erde aufgehalten hat, bis zu seiner Himmelfahrt. Und Vers 3, und er erschien den Jüngern während 40 Tage und redete über das Königreich Gottes mit ihnen. Also er hat sich noch einmal nach seiner Auferstehung 40 Tage Zeit genommen, um Gemeinschaft mit diesen 120, die sich dann im Obergemach versammelt haben, um einfach mit ihnen zusammen zu sein. Und das stelle ich mir so gewaltig vor. Ja? Jesus ist ihnen nicht nur einmal erschienen zum Auferstehungsmorgen, sondern er ist ihnen so oft erschienen, dass der Auferstandene hat mit ihnen gegessen und getrunken. Sagt dann Petrus ein paar Kapitel später, sagt er, Jesus hat noch mehrere Tage unter uns zugebracht und wir haben mit ihm Tischgemeinschaft gehabt. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken. Das muss doch gewaltig gewesen sein. Der Auferstandene sitzt bei dir am Tisch. Amen. Und du hast Gemeinschaft mit ihm, du isst und trinkst, als wäre das völlig normal. Und er hat sich mit ihnen unterhalten. Und das 40 Tage lang. Und da kann man dann verstehen, was in der Apostelgeschichte 5 auch steht, dass die Apostel mit großer Kraft Zeugnis abgelegt haben von dem Auferstandenen. Amen. Also das geht echt ein, das prägt so sehr diese Gemeinschaft. Das muss ja fast wie Himmel auf Erde gewesen sein. So, und während dieser 40 Tage sprach dann Jesus zu ihnen, was hier im Vers 4 steht, als er mit ihnen zusammen war, also als der Auferstandene, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Oder andere Übersetzung, in dem Heiligen Geist. Und wir werden noch sehen, in der Wesensartigkeit der Geistestaufe, woraus sie besteht, dass eigentlich beide Präpositionen in dem Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist beides zutrifft. Aber hier sagt Jesus nochmal, sie sollen warten. Sie sollen nicht losrammeln gleich. Ne? Sie waren ja wiedergeboren und sollten ja das Evangelium verkünden bis an die Enden der Erde. Und dann waren sie schon auf gepackten Koffern und haben gesagt, Jesus, wenn du gehst, wir gehen sofort los. Nee, sagt Jesus, wartet. Wartet in Jerusalem. Die meisten kamen ja aus Galiläa. Und das sind über 100 Kilometer darunter. Ungefähr von Galiläa darunter. 100 Kilometer zu Fuß. So, und jetzt waren sie dort in der Landeshauptstadt. Und da sagt Jesus, nee, ihr dürft nicht wieder zurück in euer schönes grünes Galiläa. Ihr müsst hier bleiben in den Bergen Jerusalems. Sucht euch ein Obergemach und dann wartet. Und Jesus hat ihr nicht mal gesagt, wie lange sie warten sollen. Wartet, bis die Verheißung des Vaters auf euch kommt. Denn Gott rüstet uns immer mit Kraft aus, damit wir das tun, wozu er uns berufen hat. Gott lässt uns niemals irgendetwas tun und Gott erwartet auch niemals etwas von uns, wenn er uns nicht vorher die Kraft gegeben hat dazu. Und unser Problem ist, dass wir nicht warten, sondern wir stürzen einfach los, machen dies, das und jenes, alles für Jesus, ne? Und dann ist die Batterie irgendwann mal leer. Jesus sagt, warte, sei gefüllt mit Kraft und mit dieser Kraft tust du meine Werke. Amen. So ist Gott. Und so hat Jesus das ihnen gesagt und da sagt, spricht da hier die Verheißung des Vaters. Und ich habe das mal hier dahinter geschrieben, was Jesus eigentlich damit sagt. Es gibt circa 7000 Verheißungen in der Bibel, Altes und Neues Testament zusammengenommen. 7000 Verheißungen für das Volk Gottes. Das heißt, Gott ist gut. 7000, ne, ist so eine Zahl der Vollkommenheit. Und nur eine von diesen 7000 Verheißungen ist die Verheißung des Vaters. Und Jesus sagt das. Es ist die höchste Verheißung, die Gott gegeben hat, nämlich, dass er seinen eigenen Geist im Menschen wohnen lässt. Das war im alten Bund war das nicht möglich. Es gibt im alten Bund keinerlei Verheißung, dass der Heilige Geist in den Gläubigen, auch wenn sie noch so gerecht waren, angefangen von Henoch, dem siebenten nach Adam an, bis hin zu dem letzten des alten Bundes, dem Johannes, dem Täufer. Der Heilige Geist war auf ihnen, immer auf ihnen. Das Wort Gottes geschah zu ihnen. Der Heilige Geist war auf ihnen, auch auf David, aber niemals innen drin. Weil die Voraussetzung hat Jesus im neuen Bund durch das Kreuz geschaffen. Denn durch das Kreuz, haben wir ausführlich darüber gesprochen, ist die alte Natur mit Christus gekreuzigt. Der alte Mensch ist entfernt. Wir haben ein neues Herz und einen neuen Geist. Jetzt kann Gottes Geist im Leben des Menschen wohnen, weil die alte menschliche Natur, dieses Wesen Satans, entfernt wurde. Jetzt kann der Heilige Geist in einem Gläubigen hineinkommen, wenn er das Opfer von Jesus angenommen hat. So, und jetzt ist die Geistestaufe in erster Linie eine Ausrüstung mit Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. So, das heißt, die Geistestaufe ist eine Ausrüstung Gottes für die Heiligen hier auf dieser Erde, für seine Kinder mit Kraft. Einfach mit göttlicher Kraft. Und jetzt wollen wir uns mal drei Aspekte dieser Kraft anschauen, weil du denkst natürlich sofort an Zeichen und Wunder, Heilung, Freisetzung, Dämonenaustreibung, Kraft. Das ist definitiv so. Aber wir beginnen mal bei uns selbst, weil diese Kraft fängt an, wenn der Heilige Geist in uns kommt oder wir werden in den Geist getauft, fängt die Kraft, diese Dynamis im Griechischen des Heiligen Geistes erstmal an, in uns zu wirken. Und wir haben auch die Aufgabe, solange wie wir hier auf dieser Erde sind, dieser Kraft des Heiligen Geistes Raum zu geben, dass sie in uns diese Kraft auch ausübt. Weil es Gottes Kraft in uns. So, und das Erste, was der Heilige Geist in seiner Kraft, wenn er in einen Gläubigen reinkommt, in uns bewirkt, ist ein Leben nach Gottes Willen. Ich habe das hier vorhin mal abgekürzt, Kraft zur Heiligung. Gott erwartet nicht von uns, ein heiliges Leben zu führen, wenn er nicht vorher die Voraussetzung durch das Kreuz seines Sohnes und durch die Verheißung des Vaters, nämlich den Heiligen Geist, geschaffen hat. Nur dann ist es möglich, ein heiliges Leben zu führen, weil als eigene Anstrengung es unmöglich ist. Also die erste Ausrüstung mit Kraft ist, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Die Stelle aus 2. Timotheus 3, Vers 4b und 5 sagt, Vers 4b spricht über die Menschen der letzten Zeit, aber das war schon in der Zeit der Apostelgeschichte so und in der Endzeit nimmt es mehr zu. Sie haben eine bestimmte Haltung, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und dann steht Vers 5, dabei haben sie einen äußeren Anschein von Frömmigkeit oder Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von diesen wende dich ab. Und hier spricht Paulus von Gläubigen, die einen äußeren Anschein, sie haben irgendwo ihr Leben Jesus gegeben und haben Jesus in ihr Herz aufgenommen, hatten einen äußeren Anschein von Frömmigkeit nach außen hin, haben sich als Christen bezeichnet, aber sie haben diese Kraft verleugnet. Und das ist diese Kraft zur Heiligung, diese Kraft, ein verändertes Leben zu führen. Sie haben dem Heiligen Geist in sich nicht diesen Raum gegeben, zur Heiligung einen veränderten Lebensstil zu führen, sondern sie waren, hatten denselben Lebensstil wie die Welt. So. Und das ist aber, was der Heilige Geist uns gibt, diese Ausrüstung mit Kraft. Und so lesen wir das in Römer 5, Vers 21. Es sind wieder diese schwierigen, tiefgreifenden Offenbarungen von Paulus im Römerbrief. Ich versuche das mal zu erklären. Hier schreibt Paulus Römer 5, 21. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod in uns, in unserer alten Natur, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Gnade meint immer den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist wird im Hebräerbrief auch als der Geist der Gnade bezeichnet. So, jetzt vorher, bevor wir zu Christus kamen, herrschte die Sünde in uns, weil das Wesen der Sünde in uns war. Und wir konnten nicht anders wie sündige Gedanken haben oder auch sündige Worte sprechen und sündige Taten vollbringen. Und in uns war jemand, der das in Kraft ausgeübt hat. Da war eine Kraft in uns, die das bewirkt hat, die geherrscht hat zur Sünde. Und die Sünde herrschte in uns zum Tod, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Und das war diese Kraft der alten Natur. Und das hat ja Jesus entfernt. Und in der Taufe haben wir das zurückgelassen. Wir haben das im Glauben empfangen. Und jetzt fängt in uns etwas anderes an zu herrschen. Es gibt im Leben eines Menschen und im ganzen Universum kein Vakuum an Kraft. Entweder ist dieses die Kraft Gottes in der Form des, in der Gnade oder im Leben des Heiligen Geistes, oder es ist die Kraft Satans, die wirkt. Entweder oder. Es gibt nur Licht oder Finsternis, schwarz oder weiß. Es gibt im Geistlichen kein Vakuum. Wenn wir denken, wir bewegen uns dazwischen, so wie die Schweiz auf neutralen Boden, dann geschieht mir nichts. Wenn es nicht die Kraft des Heiligen Geistes ist, ist es immer die Kraft Satans, die dann wirkt, auch wenn man denkt, man ist neutral. So, aber hier als Christ haben wir das Gute, dass wir frei sind von dieser Herrschaft der Sünde zum Tod. Und jetzt fängt die Gnade, der Heilige Geist, der Geist der Gnade an, in uns zu herrschen. Und was bringt er hervor? Statt Tod und Zerstörung bringt er Gerechtigkeit hervor. Und Gerechtigkeit ist Leben. Amen. Also du hast jemand als Christ in dir, der herrscht in dir die Gnade, und sie bringt Leben hervor durch Gerechtigkeit. Wer wirkt das? In dir der Heilige Geist. So wie du vorher jemand in dir hattest, nämlich die Macht der Sünde, die dich nur zum Sündigen verführt hat, wie Paulus dann laut ausgeschrien hat in Römer 7, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wer wird mich erlösen von diesem verfallenen Leib? Und dann sagt am nächsten Augenblick, Gott aber sei Dank durch Jesus Christus. Amen. So, und dann fängt die Gnade an zu herrschen in uns, ihr Lieben. Und Römer 8, Vers 4 wird das nochmal beschrieben. Und das ist der Kernpunkt des neuen Bundes. Wenn man das mal mit den alttestamentlichen Vorhersagen oder Prophezeiungen über den neuen Bund vergleicht und was ich hier dann in dieser Stelle von Römer 8, Vers 4 zeigt, was Paulus dort beschreibt, das ist der Kern des neuen Bundes. Und da steht, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird, die wir nicht gemäß der alten Natur des Fleisches wandeln, also das heißt unser Leben führen, sondern gemäß dem Heiligen Geist. Jetzt mal einfach übersetzt ist es nichts anderes, was an der Stelle steht von Römer 5, 21. Dass wenn wir nicht mal nach der alten Natur leben, sondern im Neuen des Heiligen Geistes, das heißt, wenn du in deinem Leben dem Heiligen Geist Raum gibst, dieser Kraft, die jetzt anfängt zu herrschen in dir, wenn du ihr Raum gibst in dir, beeinflusst er deine Gedanken, deine Worte, deine Taten und aus deinem Inneren, wo der Heilige Geist jetzt wohnt, wirkt etwas, was die Gerechtigkeit hervorbringt in dir, in deinen Gedanken, Worten und Werken, die Gott fordert. Es ist Heiligung, kommt vom Heiligen Geist. Er ist der Heilige. Er ist derjenige, der weiß, was heilig ist, weil er der Heilige Geist ist. Und er hat das Gesetz inspiriert, er weiß, was das Gesetz fordert und er bringt das in dir hervor. Und wenn wir da nicht auf der Spur laufen, dann überführt er uns, ganz klar, erstmal ganz sanft, aber wenn wir nicht reagieren, ist er eine Taube, der Heilige Geist. Aber wenn wir nicht reagieren, dann kann er schon mal seine Flügel mal ganz stark ausstrecken, weil je weiter wir uns von diesem Weg abwenden, dann kommen wir wieder in diese alten Muster. Und da sagt er, oh, das ist nicht gut, dann bringe ich dich wieder zurück. Du hast einen Helfer in dir. Sei dankbar für die Überführung des Geistes. Es ist nur Liebe und nur zu deinem Schutz. Damit und gib dich ihm hin, dass er diese Heiligung durch dich wirkt. Es steht an der anderen Stelle, die ich jetzt nicht mit dran geschrieben habe, dass wir berufen sind zur Heiligung des Heiligen Geistes. Er wirkt das in uns. Und so lassen wir ihm den Raum. Übrigens, hast du dich schon mal gefragt, so nebenbei mal gesagt, hast du dich schon mal gefragt, wie der Heilige Geist ausschaut? Wer hat sich das schon mal gefragt? Ja, solche Fragen sind ja ganz gut, dass man sich sowas mal, ist ja nicht irgendwo ein Geist und irgendwo was Nebulöses, sondern es ist eine Person. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen, ein Stellvertreter von derselben Art wie ich, und er wird euer Parakletos sein, im Griechischen, das heißt ein Fürsprecher, Anwalt, ein Begleiter, ein Helfer. Und er wird in euch sein, wird bei euch sein, Ewigkeit. Also es ist jemand, so wie Jesus. Jesus war als Person auf der Erde. Und so ist der Heilige Geist nicht irgendeine Kraft. Er wirkt Kraft. Aber er ist eine Person. Und deswegen kann man sich mit ihm unterhalten. Denn Römer 1. Korinther 13, 13 heißt, ihr seid berufen zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wenn du mit jemand Gemeinschaft hast, dann kannst du dich mit ihm auch unterhalten. Hat sich jemand mal die Frage gestellt, wie schaut der Heilige Geist aus? Und ich kenne Bert Hollerin, wer den noch kennt, ne, der Prophet, der auf dem Himmel war, der die geistliche Welt gesehen hat, wie die irdische Welt, der hat den Heiligen Geist gesehen und hat ihn so als Feuer, als eine menschliche Gestalt und damit Feuer beschrieben. Ne? Aber mir ist jetzt aufgefallen, wo ich, das ist jetzt was ganz Frisches, steht gar nicht in meinen Grundlagenkurs, aber ich habe jetzt Hesekiel, bin ich gerade dabei, und im Hesekiel-Brief, Prophet Hesekiel, da wird der Heilige Geist beschrieben. Und der Heilige Geist nimmt den Hesekiel und führt ihn dann weg an verschiedene Orte im Geist und er beschreibt ihn, wie er ausschaut. Das kommt mir jetzt gerade so spontan. Steht bei Hesekiel, ich habe die Stelle jetzt nicht gleich vor Ort. Auf jeden Fall beschreibt er ihn von seiner Hüfte abwärts wie loderndes Feuer. Und von seiner Hüfte aufwärts wie Bronze, Silber und Gold, so schimmernd. Und eine, also wie eine Gestalt eines Mannes. Ja. Und dann nahm ihn der Heilige Geist und führte ihn an bestimmte Orte. Also du hast jemanden, der absolut heilig ist und deswegen auch dieses Feuer. Und er leitet dich in die Heiligung. Achte, wertschätze den Heiligen Geist. Das Wort warnt uns auch, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Denn eine Person kannst du erfreuen und du kannst sie auch betrüben. Und du kannst den Heiligen Geist sogar beleidigen. Und im ganz krassen Fall steht, im Lukas-Evangelium hat Jesus das gesagt, dass man sogar eine Sünde gegen den Heiligen Geist begehen kann und die wird weder in diesem Leben noch im zukünftigen Leben vergeben. Das sagt Jesus, alle Sünden werden dem Menschen vergeben, auch wenn sie mich, dem Menschensohn, lästern. Das vergebe ich ihnen. Aber wenn sie das, den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist im Vater und im Sohn, so das Innere, das Zentrale, so das Innenleben, der Geist Gottes, aber wenn der gelästert wird von Menschen, die Sünde gegen den Geist, das wird nicht vergeben. Erklären wir jetzt nicht, was die Sünde ist, aber ich will bloß damit zum Ausdruck bringen, wir haben eine Person, die in uns Wohnung genommen hat, in unserem Herzen. Und wir sollten auch entsprechend mit ihr so umgehen. Ich habe es gefunden, Hesekiel 8, Vers 2. Also das war, wo ich Hesekiel gelesen habe, war das so ein Augenöffner. Und ich habe mich an das erinnert, was Bert Hollerin mal immer, wie er den Heiligen Geist wahrgenommen hat. Und genau das hast du jetzt hier einen biblischen Beleg. Ich lese mal vor, Hesekiel 8, Vers 2. Und ich schaute und siehe eine Gestalt, die aussah wie Feuer von seinen Lenden abwärts, war anzusehen wie Feuer von seinen Lenden aufwärts, aber war er anzusehen wie ein Lichtglanz gleich dem Anblick von Goldschimmer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus, also der Heilige Geist ist schon eine Gestalt, wie ein, weil wir sind ja das Ebenbild Gottes geschaffen. Und er streckte seine Hand aus, der Heilige Geist. Und er ergriff mich bei meinem Haar meines Hauptes. Bei mir hat er da ein Problem gehabt, aber Hesekiel hatte einen üppigen Haarwuchs. Und der Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde, brachte mich in Gesichten, also im Geist, in Visionen nach Jerusalem. Ja, hier steht ausdrücklich hier, der Geist, es war nicht Gott, denn weiter, weil es später sieht er die Herrlichkeit Gottes des Vaters, es war auch nicht Jesus, Jesus wird immer als der Engel des Herrn im Alten Testament bezeichnet, sondern der Geist. Und jetzt hast du mal eine Beschreibung, wie der aussieht, der in dir lebt, mit wem du getauft und erfüllt wirst. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, wo es zu Pfingsten dann soweit war, als sie die Verheißung des Vaters empfangen haben, dass auf ihren Kopf Zungen zerteilt wie von Feuer waren. Das, ne? Der Heilige Geist von hier Feuer, heilig, und da hat ein paar solche Flämmchen auf sie ausgegossen, draufgesetzt. Und ich habe das jetzt vor kurzem erst gehört, und wo ähnliche Ausgießungen des Geistes waren, wo dann tatsächlich im Sichtbaren diese Feuerzungen über diesen Leuten waren. Amen. Das gibt es auch heute noch. So, und zu diesem ersten Punkt hier, wenn wir nicht im Detail verlieren, damit wir auch noch heute durchkommen, weil das ist erst der Anfang, die Kraft zur Heiligung, um ein heiliges Leben zu führen, habe ich nochmal zwei Zitate. Und ich finde solche Zitate oder Definitionen, die finde ich immer sehr gut. Das erste ist von einem messianischen Leiter und er sagt, die Gnade, die Kraft des Heiligen Geistes ist die göttliche Bevollmächtigung, also die Ausrüstung mit Kraft für uns, um das aus menschlicher Sicht Unmögliche zu tun, ein heiliges, rechtschaffenes und Gott wohlgefälliges Leben zu führen, inmitten einer kranken, vertreten und pervertierten Welt. Also aus menschlicher Sicht ist es unmöglich, aber die Kraft des Heiligen Geistes bevollmächtigt mit Kraft, damit es möglich ist. Das haben wir hier an der Seite, an der Technik dran, wer es abschreiben will oder kopieren oder abfotografieren, haben wir dort. Und das andere, das finde ich auch sehr gut, ist ein Zitat von John G. Lake, großer Mann Gottes, der viel für das Reich, für den Herrn bewirkt hat. Und er hat das auch erlebt, die innewohnende Kraft des Geistes und was dieser Heilige Geist im Menschen schafft und bewirkt. Und er sagt, ohne die im Herzen wohnende Kraft des Heiligen Geistes, wir reden von Kraftausrüstung, ohne die im Herzen wohnende Kraft des Heiligen Geistes ist das Leben eines Christen eine Ermüdung für das Fleisch. Dass wenn du versuchst, ein christliches Leben zu führen, ein Leben nach den Maßstäben Gottes, und du hast nicht diese Kraftausrüstung, die Gott seinen Kindern gibt, dann ermüdet dich das, dann ermüdet dein Fleisch. Du sagst, nee, hör auf, ich schaffe das niemals. Dein Leben wird ein Krampf. Und deswegen laufen so viele Christen rum mit so einer Mundwinkel nach unten und kämpfen sich so durchs Leben, wo wir doch eigentlich voll Freude des Heiligen Geistes sein dürfen. So, aber was wir brauchen, ist die Kraft. Und das ist ein ohne die im Herzen wohnende Kraft des Heiligen Geistes ist das Leben eines Christens eine Ermüdung für das Fleisch. Es ist ein Befolgen von Geboten und der Versuch, einen Lebensstil anzunehmen, für den man nicht die Kraft besitzt. Die alte Natur, haben wir gelesen bei Paulus hier, hat nicht die Kraft, ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir frisch durch unser Leben gehen und auch tatsächlich ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Gott gibt dir die Kraft dazu. Amen. Das gehört zum Evangelium. So, der nächste Punkt, das hat Jesus ja auch schon angeschnitten, in Matthäus 28, geht in alle Nationen und predigt das Evangelium. Der zweite Punkt ist eine Ausrüstung mit Kraft, um Zeugnis zu geben. Einfach Kraft, um ein Zeuge zu sein für Jesus, für den gekreuzigten, begrabenen, auferstandenen Gottessohn und der bald zurückkehrt. Dass wir von dieser guten Botschaft Zeugnis ablegen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist. Und wenn er auferstanden ist und lebt, werden wir mit ihm leben. Jeder, der an ihn glaubt. Amen. Macht es eine Freude, sowas zu verkünden. Habe ich gestern auf der Straße wieder einen Teenager so das erklärt, das Evangelium. Es ist so eine große Freude, das zu verkünden, dass Jesus lebt und wir mit ihm. Ich sagte, wenn ich jetzt sterben würde, ich sagte, wenn du sterben würdest, du würdest in die ewige Verdammnis gehen, muss man ganz klar sagen, weil deine Sünden sich von Gott trennen, du hast Jesus nicht im Herz. Ich sagte aber, wenn du Jesus im Herzen hast und du gehst von dieser Erde, keiner weiß, ob wir morgen noch leben, aber wenn wir von dieser Erde gehen, sind wir im Bruchteil von einer Sekunde bei Jesus. Jesus lebt und wir mit ihm. So, und dieses gibt uns die Kraft, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Und Gott bestätigt das durch Zeichen und Wunder. So hat das Jesus schon gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, im zweiten Teil, ich habe bloß den ersten Teil gelesen, und jetzt sagt er im zweiten Teil des Verses 8 in Apostelgeschichte 1, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann sagt er, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Und so ist das Evangelium auch durch den Bonifatius, einen Mönch, damals zu den Germanen gekommen. Und er hat auch diese Götter rausgefordert, hat diese Wotan-Eiche fällen lassen und nichts ist ihm passiert. Und mehrere Zeichen Wunder sind dann auch durch Kolumba, wie sie alle hießen, diese alten Helden und Pioniere, die das alte Germanien missioniert haben. Die hatten echt eine Auseinandersetzung mit Kraft, mit diesen dämonischen Mächten, also mit diesen Göttern, denen die Germanen gedient haben. Und da hat es echt geknallt in der geistlichen Welt. Teilweise haben die da gegen Sachen gekämpft in der geistlichen Welt, manchmal ganz allein. Und wenn diese Mächte niedergerungen wurden, wurden die, die in der Knechtschaft dieser Mächte standen, nämlich diese Menschen, frei und sie haben das Evangelium angenommen. Also du brauchst diese Kraft, weil wenn wir das Evangelium verkünden, ist es immer ein Zusammenprall von zwei Mächten, von Licht und Finsternis, im Menschen, um den Menschen. Du bringst immer Licht und diese Kraft des Heiligen Geistes ist immer stärker als wie die Kraft der Finsternis. Aber wir brauchen diese Kraftausrüstung, weil es aus eigener Verstandeskraft geht es nicht. Es ist immer eine Konfrontation, wo zwei Mächte zusammenprallen. So, dann lesen wir das Hebräer 2, Vers 3 und 4. Wird das nochmal beschrieben? Diese große Errettung, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch Jesus, den Herrn, verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen, Wundern, mancherlei Kraftwirkung, Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und das ist das, worauf wir auf zugehen, was auch in Deutschland demnächst geschehen wird, wenn Christen, die wirklich voll des Geistes sind, das Evangelium verkündigen von Jesus Christus und seinem Reich, dann gibt Gott Zeugnis mit Kraft, Zeichen und Wundern und Austeilung des Heiligen Geistes. Also wir haben durch den Heiligen Geist sind wir befähigt, Zeugnis zu geben. Weil wenn wir das selber, das ist zu schwierig, aber wenn der Heilige Geist das durch uns macht, ist das befreit uns das von Menschenfurcht und es geht leicht und es geht dann auch das Herz des Menschen ein, zu dem man spricht. So, das Dritte ist Gottes Bestätigung. Die Geistestaufe ist Gottes Bestätigung auf deine bisherigen drei Schritte, die du gegangen bist. Das heißt, wir sind alle umgekehrt, wir haben im Glauben Jesus angenommen und wir haben uns im Wasser, haben uns taufen lassen. So, jetzt gibt Gott vom Himmel her die Bestätigung, dass deine drei Schritte bisher richtig waren. Er bestätigt das, dass das von ganzem Herzen geschehen ist. Es ist Gottes Siegel und Bestätigung auf deine Bekehrung. Und das steht in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wie wir ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft wurden, also der Heilige Geist sorgt auch dafür, dass wir in den Leib Jesu getauft werden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte, Freie, wir sind alle getränkt mit einem Heiligen Geist. Also wir sind zum Leib Jesu hinzugefügt und dann gibt Gott seinen Heiligen Geist, gießt ihn aus als Bestätigung, dass wir zum Leib Jesu gehören, tauft er uns mit seinem Geist. Es ist Gottes Siegel und Bestätigung. Und deswegen das vierte Standbein. Wir können das von der Schrift her erkennen, beim Beispiel von Cornelius. Der Cornelius, das ist der römische Hauptmann und sein ganzes Haus, die zu ihm gehörten, waren alles gottesfürchtige Leute. Und dann hat Petrus ihm ja das Evangelium gebracht. Und während Petrus noch sprach, hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen auf diese Römer. Und damit hat Gott bestätigt, was in ihren Herzen war. Sie waren gottesfürchtig, sie haben schon eine Umkehr vollzogen in ihrem Herzen, haben schon versucht, ein rechtschaffenes Leben zu führen, haben den Worten von Petrus geglaubt und im nächsten Augenblick, boom, gießt Gott seinen Heiligen Geist aus. Er gibt das Siegel auf ihre Herzenshaltung. So, jetzt gehen wir mal dieser Frage nach, die oft gestellt wird. Dann sagen manche, okay, ich habe den Heiligen Geist bei meiner Bekehrung empfangen, sonst könnte ich nicht beten. Das ist richtig. Wozu brauche ich dann eine zweite Erfahrung, eine Geistestaufe? Das haben mir auch schon Leute gesagt, die so sehr pietistisch geprägt sind, die gesagt haben, was will ich denn mit dem Heiligen Geist? Ich habe ihn doch empfangen bei meiner Bekehrung und das brauche ich nicht mehr und ich komme auch ohne ihn ganz gut klar. Ich brauche das alles nicht. Okay. Den Heiligen Geist empfängst du bei deiner Bekehrung sofort. Das ist wahr. Und das, was wirkt der Heilige Geist sofort in dem Moment, wo du Jesus in dein Herz aufnimmst? Was bewirkt da der Heilige Geist? Und das steht in 2. Korinther 1, 21 und 22. 2. Korinther 1, 22. 21, 22, da steht, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und gesalbt hat, er hat uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herzen gegeben. Also eine Anzahlung haben wir da bekommen, nachdem wir gläubig geworden sind. Und dasselbe steht im Epheserbrief, aber nochmal deutlicher erklärt, Epheser 1, 13 und 14, dort schreibt Paulus, Epheser 1, 13, 14, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn du wiedergeboren bist, im selben Augenblick ist dein Herz gereinigt durch den Glauben, du bekommst ein neues Herz von Jesus und der Heilige Geist kommt im nächsten Augenblick in dein Herz, in dein Innerstes hinein und hier steht das als sogenannte Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Als ihr gläubig wurdet, wurde ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Anzahlung unseres Erbes, dass wir dann, wenn wir bei ihm sind, empfangen wir das volle Erbe, ne? Die Erlösung. Versteht ihr? Bei deiner Wiedergeburt kommt der Heilige Geist sofort in dein Innerstes. Im Allerheiligsten, so in deinem Geist. Der Bereich, der vorher tot war durch die Sünde, dieser Bereich des Geistes, die Gemeinschaft mit Gott, wird lebendig und der Heilige Geist wohnt in dir. Im Allerheiligsten. So. Jetzt besteht aber der Mensch noch aus Seele und Leib. Na, haben wir gesagt. Selbst wieder Tempel besteht nicht nur aus Allerheiligsten, dem Inneren, dem Zentrum, sondern auch aus Heiligtum und aus Vorhof. Und wenn wir das mal diese drei Bilder, wie der Tempel aufgebaut ist, oder die Stiftshütte, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes betrachten, so sind wir Menschen auch dreigeteilte Wesen. Der Vorhof ist unser Körper, das Heiligtum unsere Seele und das Allerheiligste unser Geist. Und dort im Inneren zieht der Heilige Geist ein und sofort haben wir diese Versiegelung in uns. So. Aber der restliche Teil unserer Persönlichkeit, der macht oft noch, was er will und am meisten unsere Zunge. Ne? Sagt ja am Jakobus, die Zunge ist so das Glied unseres Körpers, was sich am schlechtesten bändigen lässt und was das meiste Unheil anrichtet. Ne? Das ist wie ein Funken, der einen ganzen Wald entzündet. Der Jakobus sagt, die Menschen sind fähig, große Tiere zu zähmen und alles Mögliche zu beherrschen, unter ihre Kontrolle zu bekommen, jetzt auch die ganze Technik. Aber was der Mensch nicht in den Griff kriegt, ist seine eigene Zunge. So, und deswegen brauchen wir auch die Taufe des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist nicht nur unser Innerstes ausfüllt, sondern alles von unserer Persönlichkeit. Und der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle über unsere Sprache, Sprachzentrum. Und das lassen wir ihn auch mal gewähren. Ne? Weil die Zunge wird auch als Steuerruder bezeichnet. Ne? Bezeichnet von Jakobus, das heißt ein riesengroßes Schiff. Und seien so megatonnenschwere Containerschiffe, die jetzt da draußen rumschippern, da auf dem Ozean. Selbst diese Riesenteile, die haben manchmal zwei Steuerruder, aber die werden von vergleichsweise kleinen Steuerrudern von einem Steuermann gelenkt. So. Und wo dieses Steuerruder sich hinbewegt, dann bewegt sich dann erstmal ganz langsam, aber ganz sicher das Schiff. So, und deswegen möchte Gott die Kontrolle über unsere Zunge, über das Steuerzentrum. Amen. Der Heilige Geist lebt hier, das ist gut, aber er muss auch hier, überall, muss er uns ausfüllen. Wir gehen mal Schritt für Schritt weiter. Das zu erklären. Und wie war das bei Jesus? Wir nehmen jetzt mal das Beispiel von Jesus. Jesus war von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Amen. Er war ja Gottes Sohn, der Heilige Geist überschattete Maria und das Heilige wurde geboren, der Sohn Gottes. Jesus hatte den Heiligen Geist in sich von Geburt an. Und dann heißt es, bei seiner Taufe kam der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel herab und setzte sich auf ihn und war dann in ihm. Aber wenn der Heilige Geist auf Maria kam und Jesus schon voll des Geistes war, wieso kommt dann der Heilige Geist nach der Taufe auf ihn und als Taube und füllt ihn? Also, selbst Jesus hatte den Heiligen Geist, weil er Gottes Sohn war, aber er brauchte die Ausrüstung mit Kraft von oben, um seinen Dienst zu beginnen. Denn wir lesen keine Begebenheit, außer dass er sich mit 12 Jahren mit den Schriftgelehrten sehr offenbarungsmäßig und sehr einprägsam unterhalten hat. Sonst lesen wir nichts, dass Jesus vor seiner Taufe mit 30 Jahren dann irgendein Wunder gewirkt hat. Und alle die Legenden, die das erzählen, das ist alles nicht wahr. Aber wir lesen dann, dass Jesus, nachdem der Heilige Geist auf ihn kam, in Form einer Taube, und er blieb immer auf ihm, nebenbei gesagt, kannst du dir auch vorstellen, den Heiligen Geist als Taube, und eine Taube ist doch ein recht scheues Tier. Und wenn du eine ruckartige Bewegung machst, oder, dann fliegt sie auch mal weg. Das heißt, lebe dein Leben so, dass die Taube nicht von der Schulter wegfliegt. So, und dann, was machte der Heilige Geist? Der Heilige Geist führte oder trieb Jesus in die Wüste und Jesus fastete 40 Tage lang. Und dort hat er seine erste Konfrontation mit der Finsternis. Licht voll des Geistes prallte mit der Finsternis zusammen. Das heißt, Gott der Vater hat seinen Sohn in keine Auseinandersetzung mit Satan hineingeführt, bevor er nicht erfüllt war mit Kraft aus der Höhe. Aber nachdem er mit der Kraft aus der Höhe erfüllt worden ist, nämlich der Heilige Geist war auf ihm, in ihm, führte der Geist ihn sofort in den Kampf, in die Wüste, und dort prallte Licht und Finsternis aufeinander. Luzifer, der gefallene Engel, mit dem Sohn Gottes in Menschengestalt. Und das krachte richtig. Und Jesus widerstand Satan in der Kraft des Geistes, indem er das Wort Gottes proklamierte. Das Wort Gottes und der Heilige Geist bilden immer eine kraftvolle Einheit. So, und dann lesen wir nach den 40 Tagen, Jesus kam zurück aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, er hat in der Wüste den Kampf praktisch geführt mit Satan, hat ihn überwunden, hat diesen ganzen Verführungen nicht nachgegeben. Nicht wie die Eva und Adam im Garten. Jesus hat all diese drei Dinge überwunden. Und dann ging er in der Kraft des Geistes nach Galiläa und wirkte dort ein Zeichen, ein Wunder nach den anderen. Und dann hat er gesagt, weil die Pharisäer, wir waren eifersüchtig, haben gesagt, da treibt die Dämonen aus durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da hat Jesus gesagt, was ist denn das für Unsinn? Hat gesagt, ich treibe die Dämonen aus durch den Finger Gottes. Und der Finger Gottes steht bei den Juden für den Heiligen Geist. Ich treibe die Dämonen aus durch den Heiligen Geist. Und wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe aus Menschen, dann ist das Königreich Gottes auf die Erde gekommen. Amen. Kraft. Gottes Bestätigung. Wort zum Zeugnis. Ja? Hat durch Jesus gewirkt. So sehen wir, Jesus war voll des Geistes, aber erhielt die Kraftausrüstung nach seiner Taufe. Was war mit seinen Jüngern? Johannes 20, 22, der Auferstandene kam in ihrer Mitte und er blies sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und es war am Tag der Auferstehung. 3 Tage nach der Kreuzigung erschien er den Jüngern und er blies sie an. Ruach, im Hebräischen kommt es gut rüber. Ruach, das kommt so wie der Atem Gottes. Ruach heißt der Geist. Ruach HaKodesh, das ist also der Heilige Geist, und blies sie an. Und in dem Moment wurden die Jünger von Neuem geboren. Und doch, da haben sie empfangt den Heiligen Geist, sagt Jesus zu ihnen. Und doch, sagt er, hier wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. So sehen wir, bei Jesus war voll des Geistes, hat aber 30 Jahre gewartet bis nach seiner Taufe und empfing er die Kraft des Heiligen Geistes zur Dienstausrüstung. Und genauso war das bei den Jüngern. Die Jünger empfingen zum Tag der Auferstehung den Heiligen Geist. Und dann mussten sie 50 Tage warten bis zu Pfingsten, indem sie die Kraftausrüstung erhalten haben. So sehen wir ganz deutlich, bei Jesus und bei den Jüngern war die Wiedergeburt, also bei den Jüngern jetzt mal die Wiedergeburt und die Taufe mit dem Heiligen Geist, zwei unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Auswirkungen und die waren voneinander getrennt. Also das eine hat auf das andere aufgebaut. Weil manche auch lehren, bei der Wassertaufe, getauft mit Wasser und Geist, diese Stelle aus Johannes 3, Vers 6, da hast du den Heiligen Geist gleich mitbekommen. Das stimmt nicht. Das hat Jesus nicht, das haben die Jünger nicht und das haben wir nicht. Das sind zwei unterschiedliche Erfahrungen. Und in der Apostelgeschichte auch nicht. Liest du das nirgendwo, dass bei der Wassertaufe der Heilige Geist sofort empfangen wurde? Es waren zwei getrennte Erfahrungen. Ich gebe euch jetzt 3 biblische Beweise aus der Apostelgeschichte. Der erste Beweis war Jesus, der zweite die Jünger. Und jetzt nochmal, was haben die Jünger dann gemacht nach Pfingsten? Die haben das Evangelium gepredigt, das Wort ausgeteilt, die Leute haben sich bekehrt, wurden im Wasser getauft und dann im Geist. Die vierte Säule der Grundlage ist eine einzelne stehende Säule und jeder braucht das als Extrasäule. Und die ist eine getrennte Erfahrung von der Wassertaufe. Es sind unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Segnungen, unterschiedliche Säulen. So lesen wir das erste Beispiel in Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Kommt euch bekannt vor, auch von der Wassertaufe, da war Philippus in Samaria. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. So, und da lesen wir im Vers 12, greife ich vor, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Vers 12, sie ließen sich taufen, Wassertaufe. Jetzt im Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Versteht ihr? Das waren so die ersten Nicht-Juden, die sich dann bekehrt hatten. Außerhalb von Jerusalem. So, jetzt haben, Philippus war der Evangelist, ist hingegangen, hat gepredigt, Zeichen, Wunder gewirkt. All das lief dort ab, das Zeugnis der Kraft. Die Menschen haben das Wort gehört, aufgenommen, haben sich bekehrt und ließen sich, Vers 12, alle taufen. So, und dann waren mehrere Tage Unterschied, denn es dauert ungefähr anderthalb bis zwei Tage, bis du von Jerusalem dorthin gelaufen bist, nach Samaria. Dann muss ja die Boot, die hatten ja alle kein Handy damals oder kein Laptop, ne? Man fixt eine E-Mail zum Silvio oder so. Da musste die Kunde von Samaria, als die Apostel in Jerusalem es hörten, also jemand muss da von Samaria hingelaufen sein nach Jerusalem, eineinhalb bis zwei Tage. Ja, in Samaria. Da haben sich eine ganze Reihe von Samaritern bekehrt. Also wir müssen jetzt was tun, die vierte Säule fehlt. Die haben Buße getan, die haben selbst dieser Zauberer hier, die haben Jesus das Wort angenommen und Philippus hat die alle im Wasser getauft. Aber du, die brauchen doch noch die vierte Säule. Also die Taufe im Heiligen Geist und die Apostel. Jawohl, ja, fehlt noch was. Apostel checken immer ab, stimmen die Grundlagen. Hier fehlt was. Was haben sie gemacht? Sie haben zwei losgeschickt, nämlich Petrus und Johannes. Das waren so die Führer, also die haben ihre besten Leute losgeschickt. Und als sie hinkamen nach Samaria, diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den oder in den Namen des Herrn Jesus Christus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Seht ihr? Wie zu Pfingsten, wie in Jerusalem, jeder, der dort gläubig wurde, ist das selbe Muster durchgelaufen. Jetzt sind die Samariter dran. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. So, jetzt gehen wir an Kapitel 10, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Jetzt kommen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt, die Samariter waren ein Mischvolk. Und jetzt kommen wir zu den ersten Heiden. Also die Apostel gingen schon gutes Weges, die Jünger damals, weil Jesus gesagt hat, geht, seid Zeugen von Jerusalem, Samaria, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. So, jetzt sind die von Samaria, ist das Evangelium dann weitergedrungen. Petrus wurde von Gott da geführt, diesen römischen Hauptmann zu predigen. Jetzt kommen wir zu den ersten Heiden, die sich bekehrt haben. Und so sehen wir auch bei den ersten Heiden ein ähnliches Muster. Bloß, dass die Wassertaufe und Geistestaufe umgedreht sind, aber es sind zwei unterschiedliche Erfahrungen. So lesen wir im Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, also er redete noch über die Vergebung der Sünden im Vers vorher, über die Auferstehung von Jesus, während er noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir hätten jetzt hier eine ganze Menge von Nicht-Juden, also von Ungläubigen hier. Und das waren ja alles Besatzer, ja. Das waren irgendwie Besatzungsmächte, Römer. Die wurden ja auch gar nicht geliebt von den Juden. Außer dieser Cornelius, der hat ja viele gute Dinge. Es gab ja gute Leute für die Juden getan. Aber stell dir vor, wir hätten jetzt lauter Ungläubige hier sitzen. So. Und ich wurde jetzt einfach das Evangelium von Jesus, der hat ganz einfache Worte gefunden. Und während ich redete, plötzlich fällt der Heilige Geist auf all diese Ungläubigen. Und die Gläubigen, ihr würdet so da sitzen, Kinnlade unten, What's that? Und genauso haben diese Begleiter von Petrus reagiert. Denn alle Gläubigen aus der Beschneidung, also alle Juden, die mit Petrus gekommen waren, die gerieten außer sich vor Staunen. Die standen da. Was ist denn hier los? Da Petrus predigt diesen Römern und dann gießt Gott seinen Geist aus, die haben eine Pfingsterfahrung, wie wir vorher. Die gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hoch preisen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Er predigt und plötzlich, bumm, der Heilige Geist fällt und diese ganzen Besatzermächte, Römer und diese lieben Brüder und Frauen waren auch dabei. Ich weiß nicht. Plötzlich ging das los. Halleluja, alles durcheinander. Und die haben gar nicht aufgehört, weil die waren voll des Geistes. Und da Petrus und seine, ich glaube, sechs Brüder, die damit hingegangen sind, die musste erstmal verdauen. Dann sagt Petrus, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft wurden im Namen des Herrn. Amen. Wieder, Petrus sagt, Grundlage 3 fehlt. 1, 2, 4 ist da. Also Grundlage 3, das dritte Bein wackelt, ist nicht vorhanden. Und er befahl, ruckzuck müssen sie getauft werden. Also das muss jetzt aber nun mal geschehen. Denn Gott hat ihnen ja schon Zeugnis gegeben. Die haben Buße getan, haben geglaubt. Gott hat das Bestätigungssiegel schon auf sie gelegt, weil wir gesagt haben, die Geistestaufe ist das Bestätigungssiegel von Gott auf deine Buße, auf dein Glauben, deine Wassertaufe. Also wenn Gott schon vorgreift, Gott überspringt Nummer 3, geht schon zu Nummer 4, da sagt Petrus, oh Gott, ich muss noch die Nummer 3 jetzt nachholen. Sodass diese Römer, Cornelius und sein ganzes Haus, Caesarea, waren wir gewesen letztes Jahr im Februar in Caesarea, ne? Wir waren in dem Ort. Es war, ich dachte, Mensch, hier ist das geschehen, Halleluja. Und da stehen bloß noch ein paar Ruinen, aber man kann sich das irgendwie noch vorstellen, was dort abging. Genau, hat er sie dort taufen lassen. Das Wasser war ja gleich vor der Haustür. Da ist Mittelmeer. So, das war Cornelius. Und dann gehen wir nochmal außerhalb von Jerusalem oder außerhalb von Israel geht es einen Schritt weiter nach Ephesus. Und in Ephesus lesen wir Ähnliches. Ephesus 19. Ephesus 19, Apostelgeschichte 19, Ephesus, Apostelgeschichte 19, Vers 5 und 6. Und hier trifft Paulus 12 Jünger und es klopft er alles ab. Und er sagt, Vers 3, worauf seid ihr getauft worden? Auf die Taufe, er fängt Vers 2 an, Paulus checkt sie ab, er weiß, die haben Buße getan und haben an Jesus geglaubt. Jetzt fragt er am Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden? Also er hat was gemerkt, irgendwas stimmt bei denen. Es ist was unvollkommen. Die haben Buße getan, die glauben, aber irgendwie ist so die Kraft da nicht so richtig da. Hier fehlt was. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Er geht schon zur Säule Nummer 4. Und sie sagten, wir haben nicht mal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Also damals war alles noch frisch. Die haben vom Heiligen Geist noch nichts gehört. Die hatten nicht die große Gnade, wie ihr jetzt hier am Grundlagenkurs zu sitzen. Die wussten nichts vom Heiligen Geist. Und von was du nicht weißt, kannst du nicht haben. So. Dann checkt er das dritte. Paulus geht zurück. Stand bei Nummer 3, Säule Nummer 3. Worauf seid ihr denn getauft worden? Und sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Das waren Jünger des Johannes. Taufe zur Buße, die dann an Jesus geglaubt haben, den Messias. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt, das heißt an den Messias Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Das war alles innerhalb einer kurzen Zeit. Paulus hat die zwei Beine abgecheckt, weil die ersten Beine waren da. So, jetzt hat er sie erstmal im Wasser getauft. Nummer 3. Sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte nach der Wassertaufe, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Hier ging sie nochmal in der Kategorie weiter. Sie redeten nicht nur in Sprachen, sondern sie begannen auch zu weissagen, zu prophezeien. Und hier hast du wieder einen Beleg dafür, dass das Sprachengebet, Sprachenreden die Tür ist für die weiteren Geistesgaben. Hier das Weissagen. So seht ihr diese Muster, ne? Bei Jesus, bei den Jüngern und auch diese drei Belege aus Samaria, dann der Römer Cornelius in sein Haus und Ephesus, das ist die heutige Türkei. Und in allen Fällen war das immer voneinander getrennt, die Wassertaufe und die Geistestaufe. Es war eine extra Ausrüstung mit Kraft, extra Erfahrung. So, und der Teufel fürchtet nichts mehr wie geisterfüllte Christen, die alle vier Stuhlbeine unter sich haben, die sicher sitzen, die kann er nämlich nicht irgendwo aus der Bahn werfen. Er fürchtet im Christen, die Buße getan haben, die echt wiedergeboren sind, die richtig, also biblisch im Wasser getauft sind und die mit dem Heiligen Geist getauft sind. So, und er hat zwei Strategien, um die Christen zu verführen, dass sie nicht in diese Geisterfüllung kommen. Erstens, diejenigen, die das schon erfahren haben, die verführt er durch Hochmut zu Missbrauch. Hochmut und Stolz, dass sie die Gaben missbrauchen, dass sie sagen, oh, ich habe diese Geistesgabe, ich habe das und ich bin jetzt wer. Er verführt sie zu Hochmut und das führt natürlich dann zu Fall, beziehungsweise das stößt die anderen Menschen ab, wenn jemand seine Gaben so zur Schau trägt, um andere zu beeindrucken. Das ist das eine. Und das andere verführt der Teufel die Christen durch Ablehnung und Furcht. Dass sie den Heiligen Geist ablehnen, wie ich das schon auch von mehreren gehört habe, und sie haben Angst und Furcht vor dem Heiligen Geist. Und diese Furcht und Ablehnung gegenüber dem Heiligen Geist, die ist in Deutschland in der Christenheit sehr stark verankert, besonders im evangelikalen Bereich. Die haben so eine Furcht und so eine Angst vor dem Heiligen Geist. Und das kommt alles aus der Zeit vor reichlich 100 Jahren, wo die Berliner Erklärung geschrieben wurde, wo der Heilige Geist aus Deutschland per Erklärung von 36 geistlichen evangelikalen Leitern aus Deutschland ausgeladen wurde und sein Wirken wurde als Geist von unten bezeichnet. So, und dann konnte, und wie ich schon gesagt habe, kleiner geschichtlicher Einschub, es gibt im Geistlichen kein Vakuum. Und wenn der Heilige Geist die geistliche Welt nicht ausfüllt. Und Gott wollte mit dem Heiligen Geist eine Erweckung schenken in Deutschland. Und die geistlichen Leiter haben ihn komplett ausgeladen. In dieses Vakuum ist dieser braune Geist reingekommen. Der Geist des Antichristen. Durch Hitler. Und dann natürlich der antisemitische Geist, also Judenhass. Gut. Wir wollen sie nicht verurteilen, die damals gelebt haben, wollen ihnen vergeben, aber jetzt in der jetzigen Zeit muss sich die deutsche Christenheit davon lösen, von diesem Erbe, braucht Befreiung, von dieser Ablehnung und Furcht gegenüber dem Übernatürlichen, gegenüber dem Heiligen Geist. So, Angst und Furcht vor dem Übernatürlichen kommt immer von den Dämonen selbst. Das ist eine Versuchung Satans. Das heißt, wenn er einen Christen mit Angst und Furcht attackiert, dass er Angst und Furcht hat vor dem Heiligen Geist und vor dem Übernatürlichen, diese Gedanken und diese Lehren, die auch von Kanzeln gepredigt werden, in Büchern geschrieben, bei YouTube verbreitet werden, auf Internetplattformen publiziert werden, all diese Dinge kommen von den Dämonen selbst, weil sie hassen Christen, die im Heiligen Geist erfüllt ein heiliges, kraftvolles Leben führen. So, was bleibt denn einem Christen übrig, wenn er dieses vierte Standbein nicht hat? Ja? Wenn er nicht getauft ist im Heiligen Geist, was bleibt ihm übrig? Er führt ein Leben aus eigener Kraft. Und was hat John G. Lake gesagt? Das ist eine Ermüdung für das Fleisch und eine Ermüdung für sein ganzes Umfeld. So ein Christ hat nur ein schlechtes Vorbild für alle Menschen, die um ihn sind. Da quält sich aus eigener Kraft dort ab Und das ist nicht anziehend, eher abstoßend. Und das ist natürlich dann der Stolz. Ne? Der Mensch schafft es durch eigenen Verstand. Und das ist in Deutschland leider der Fall, dass die theologischen Lehrsitze mit menschlicher Weisheit gefüllt sind, nicht mit Offenbarung Gottes. Und das hat dann die entsprechenden Auswirkungen und Früchte. Und zum anderen ist es eine Beleidigung Gottes des Vaters, der seinen Kindern die Verheißung gibt, die Jesus angekündigt hat. Von diesen 7000 Verheißungen gibt es diese eine Verheißung des Vaters, die Taufe im Heiligen Geist. Und wenn wir das ablehnen, beleidigen wir unseren Vater im Himmel. Resultat: Christen, Kirchen, Gemeinden ohne Kraft. So, jetzt gibt es einen klaren biblischen Weg. Die Geistestaufe wird im Neuen Testament 7-mal erwähnt. Ich lese nicht alle Stellen vor, nur 2. Die erste ist Matthäus 3, Vers 11. Und wenn dir jemand sagt, die Geistestaufe steht nirgendwo im Neuen Testament, steht nirgendwo in der Schrift, da sagst du, ich habe 7 Schriftstellen, die das 7-mal bezeugen, dass es tatsächlich im Wort Gottes steht. Matthäus 3, Vers 11. Da sagt Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit oder im Heiligen Geist und Feuer taufen. Also wer tauft mit dem Heiligen Geist? Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Die erste Stelle, dann geht es weiter, Markus 1, 8. Mal schön langsam. Markus 1, 8 ist die zweite, Lukas 3, 16. Und jedes Evangelium hat es. Johannes 1, 33. Die lese ich nochmal vor. Johannes 1, 33. Ich kannte ihn nicht, sagt Johannes, der Täufer, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen, also wie eine Taube, auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das war Johannes 1, 33, dann Apostelgeschichte 11, 16. In Apostelgeschichte 1, 5 spricht Jesus selbst. Die Stellen hat man jetzt, wo Johannes der Täufer darüber gesprochen hat. Apostelgeschichte 1, 5 sagt Jesus, spricht selbst. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange noch diesen Tagen. Und dann erwähnt es Paulus nochmal, 1. Korinther 12, 13, dass wir getränkt oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. So, und jetzt kommen wir mal nach dem Wesen, zum Wesen der Geistestaufe. Und da will ich erstmal ein paar einleitende Worte dazu sagen, was ist denn das eigentlich? So, und wörtlich heißt das, in den Heiligen Geist hineingetauft zu werden oder mit in den Heiligen Geist. Nicht der Heilige Geist in uns, sondern wir als ganze Person in ihn. Was hat mir anfangs gesagt? Bei deiner Wiedergeburt kommt der Heilige Geist und zieht in deinen Geist ein und er wohnt in dir. Und es ist dann der Unterpfand deines Erbes. Er kommt in dich hinein. Ja? Und dann hast du ihn in deinem Innern. So, und die Geistestaufe, dann wirst du in den als ganze Person, Leib, Seele, Geist, in den Geist getauft oder der Geist kommt auf dich. So. Ich vergleiche das gerne mit einem Glas Wasser. Bei deiner Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in dein Herz, in dein Inneres. Der Heilige Geist wird auch mit lebendiges Wasser bezeichnet. Kommt in dich hinein Und es ist genauso, wie als würdest du ein Glas Wasser in der Hand halten. Du hast das Wasser, du hast den Heiligen Geist. Er ist in dir. Ja? So, aber die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, der Heilige Geist hat dich. Und das ist im Vergleich zu einem Glas Wasser, als würdest du in einem Ozean schwimmen. Und da ist schon ein beträchtlicher Unterschied. Wasser ist dasselbe. Ich habe den Heiligen Geist bei meiner Wiedergeburt und die Geistestaufe heißt, der Heilige Geist hat mich. Ich trinke nicht nur einen Schluck Wasser in mir, sondern ich lasse mich tragen, ich schwimme im Meer des Heiligen Geistes. Er hat mich oder hat dich und er führt dich. Und dann geschieht das, was in Römer 8, Vers 14 steht. Die Söhne und Töchter Gottes werden geleitet vom Heiligen Geist. Dann bestimmst du nicht mehr, was du machst, sondern der Heilige Geist, was machst du, wenn du im Ozean schwimmst? Du musst dort mit der Strömung mitgehen, ne? Judith, in Kosmos, wenn du weiter nachschwimmst, musst du sehen, dass dich die Strömung nicht hier, ne, raustreibt. Du musst schon. Oder legst einfach drauf und lässt dich treiben mit einer Luftmatratze. Der Heilige Geist führt dich, er hat dich, du bist in ihm. Römer 8, Vers 14. So, und wie das bei Jesus gewesen ist, Jesus hat die Taufe im Heiligen Geist, der Heilige Geist kam auf ihn und sofort wurde er vom Geist in die Wüste geführt und nach 40 Tagen führte ihn der Geist wieder aus der Wüste heraus. So, jetzt, das ist manchmal ein bisschen der trockene Teil bei dem Thema, aber ich versuche das mal rüberzubringen, dass es lebendig wird. Das Wesen der Geistestaufe ist zuerst ein Tränken mit dem Heiligen Geist. Also du wirst gefüllt. 1. Korinther 12, 13, B, die Stelle hat man, ihr werdet getränkt mit dem Heiligen Geist. Es in das Wasser hinein und du wirst gefüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus bezeichnet das als Ströme lebendigen Wassers, die aus unserer Leibesmitte hervorgehen. Johannes 7, 37 und 39. Dann sagt Jesus, wenn ihr glaubt, wie die Schrift es sagt, werden Ströme lebendigen Wassers aus eurer Leibesmitte hervorfließen. Das heißt, unser Geist ist ungefähr hier angesiedelt. Das heißt auch nicht, die etwas kräftiger sind in dem Bereich, dass die mehr Heiligen Geist haben und dann die Dürren eben weniger, sondern im Geist. Unser Geistkörper ist genauso groß, dieselben Dimensionen wie unser Körper. Und da in unserem Inneren, da ist dieses Allerheiligste. Und da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibesmitte Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Und Vers 39 sagt er, das sagte er aber von dem Heiligen Geist, der noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde. Also konnte erst nach der Auferstehung geschehen. Und dann im Apostelgeschichte 2, Vers 4 sagt Jesus, ihr werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Trinken, es geht um lebendiges Wasser, um Leben und etwas, wovon wir erfüllt werden. Ja, wir als Gefäß werden gefüllt und dann fangen wir an, in ihm zu schwimmen. Das war Punkt A. Punkt B ist, es ist eine Taufe von oben. Es kommt etwas von oben auf einen Menschen und das kann man vergleichen wie mit einem Wasserfall. Du stellst dich darunter, ich liebe Wasserfälle, ja? Und dann stellst du dich drunter und dann ist es richtig schön, dort zu stehen und lässt dich mit diesem Wasser richtig erfüllen. Das war letztes Jahr, waren wir dann in Gedi nochmal, in diesem Davids Wasserfall da oben, wo David sich versteckt hat. Und unterhalb ist ein wunderschöner Wasserfall. Den riesigen Wasserfall, da darf man nicht rein, aber es gibt so mehrere Abstufungen und dann sind manchmal so 3-4 Meter hohe oder Wasserfälle und dort kann man sich reinstellen. Haben extra unsere Badesachen mitgenommen und dann drunter gestellt. Das war im Februar eine gute Erfahrung. Ja, und so ist der Heilige Geist, er kommt auf dich. So steht in der Apostelgeschichte 2,17, da erwähnt der Petrus die Prophetie aus Joel 3, dass Gott seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Der Heilige Geist ist wie Wasser, wie Leben, was auf die Menschen ausgegossen wird. Das erwähnt dann auch Petrus in der Apostelgeschichte 2, 33. Nachdem nun Jesus zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat vom Vater, hat er dies ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Erwähnt Petrus. Ja, Jesus ist im Himmel aufgefahren, hat die Verheißung des Vaters empfangen. Jetzt ist er der Täufer im Heiligen Geist, wie Johannes der Täufer und Jesus selber in der Apostelgeschichte 1 angekündigt und prophezeit hat. Und jetzt gießt er den Heiligen Geist aus auf die Menschen. So, und ist immer gut, das mal so zu lesen. Aus diesem Vers kannst du auch rauslesen, die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten war der Beweis dafür, dass Jesus im Himmel beim Vater angekommen ist. Denn nachdem er erhöht wurde zur Rechten Gottes, hat er das ausgegossen, sagt Petrus hier in diesem Vers. So, und der Heilige Geist fällt auf die Gläubigen und sie empfangen das. Das haben wir schon gesehen im Beispiel von Samaria und Cornelius. So setzt sich die Geistestaufe aus zwei unterschiedlichen Aspekten zusammen und beide ergänzen sich. Äußerlich kommt eine unsichtbare, doch reale Gegenwart des Heiligen Geistes in Kraft von oben über einen Menschen, umgibt ihn, überflutet, hüllt ihn vollkommen ein. Na, wie der Wasserfall. Es kommt etwas von oben auf einen Menschen, so wie es zu Pfingsten geschehen ist. Und ich habe das persönlich genauso erlebt. Es hat sich irgendwas geöffnet und kam was von oben auf mich drauf. Seine Gegenwart hüllte mich ein. Die Kraft des Heiligen Geistes hat mich überflutet und ich war vollkommen in seiner Gegenwart. Und dann fängst du an zu trinken. Das heißt, der Heilige Geist fängt an, das Gefäß zu füllen. Und du musst trinken. Und äußerlich kommt der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes ist um dich. Und innerlich empfängst du durch den Glauben. Und die Kraft des Heiligen Geistes füllt dich aus, wie als würdest du Wasser trinken. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo das Glas überläuft. Das heißt, wenn ich jetzt das Wasser, das Restliche, was ich mache hier, noch eingießen würde in dieses Glas, würde das anfangen überzufließen. Amen. Und so ist es wichtig, bei der Geistestaufe zu trinken, zu empfangen, so lange, bis das überfließt. Äußerlich kommt der Geist Gottes, aber wenn du nicht anfängst zu trinken, dann hinderst du ihn, dich zu füllen. Also du gibst dich ihm hin und dann füllt er dich und dann fließt das über. Und das äußere Zeichen steht in Apostelgeschichte 2, 33. Und in anderen Versen. Ich lese das mal. Apostelgeschichte 2, 33. Dort, die Stelle hatte ich ja vorhin schon gesagt, wo Petrus das sagt, er hat das ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Das heißt, das Überfließen wird gesehen und es wird gehört. Und in Kapitel 2, Vers 2 und 4, das war natürlich eine gewaltige Erfahrung, 2 bis 4. Es entstand ein Brausen vom Himmel zu Pfingsten, wie ein gewaltiger Wind erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, sie zerteilten sich auf jeden von ihnen und setzten sich auf sie. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist richtig ausgefüllt und das Glas war voll, es lief über und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. So, und wie empfangen wir das? Durch den Glauben. Und der Heilige Geist füllt die Person und was herauskommt, ist ein Reden in neuen Sprachen. Und wir haben das bei Cornelius ja gelesen, vorhin habe ich das ausführlich erklärt, der Heilige Geist fiel auf diese Römer und sie sprachen neuen Sprachen. Haben Gott hochgelobt und in Apostelgeschichte 19,6 bei diesen 12 Jüngern aus Ephesus war das so, dass die nicht nur in Sprachen geredet haben, sondern auch geweissagt haben. Die haben durcheinander, so, und dann die nächste Person, oh Gott, ich prophezeie das und das und Gott, was dann, spricht eine Prophetie aus. Und das ging alles durcheinander. Und das ist ein Zeichen, dass die Person gefüllt worden ist mit dem Heiligen Geist und dass es überfließt. Und jetzt sagen natürlich manche kluge Menschen, Christen, die sagen, man erkennt es doch, dass ich gefüllt mit dem Heiligen Geist bin, an meinen Früchten, an meiner Liebe, an meiner Freude, an meinem Frieden, an meiner Sanftmut, an meiner Selbstbeherrschung, den neuen Früchten des Heiligen Geistes. Daran erkenne ich doch einen Christen, dass er gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Ja, die Früchte sollten schon hervorkommen. Aber Früchte brauchen Zeit. Früchte bringen erst eine Blüte, dann eine Knospe, Knospe, Blüte, ein Fruchtansatz und dann ist man zum reifen Apfelwirt. Da musst du noch eine Weile warten im Herbst. Das ist genauso, wenn du jetzt hier rausgehen würdest, oh, die Apfelblüte ist vorbei, ich will jetzt ein paar Äpfel pflücken. Die kannst du nur bei Aldi kaufen, von Vorjahr. So, das heißt, Früchte brauchen Zeit. Natürlich müssen sich die Früchte einstellen. Aber woran hat denn Petrus erkannt, dass Cornelius und sein ganzes Haus den Heiligen Geist empfangen haben, wie sie an Pfingsten? Denn er hat gesagt, sie haben den Geist empfangen, so wie wir am Anfang. Woran hat er das erkannt? An den Früchten? Das könntest du nicht im sofortigen Moment erkennen. Er hat es erkannt, dass das Glas voll war. Das Gefäß lief über. Sie sprachen in neuen Sprachen. Amen. So, dann gab es aber bei dem Cornelius gab es keinen mächtigen Wind wie zu Pfingsten. Es gab keine Feuerzungen, die sich auf ihn setzten. Steht nicht. Sondern sie redeten in neuen Sprachen. Und das war der Beweis für Petrus, dass sie getauft worden sind und den Heiligen, im Heiligen Geist und ihm Empfang haben. Paulus selbst hat in Apostelgeschichte 9,17 den Heiligen Geist empfangen, als der mutige Jünger Hananias zu ihm kam und ihm die Hände auflegte. Und in 1. Korinther 14,18 spricht derselbe Paulus: Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also die Korinther haben schon viel in Sprachen gesprochen, aber zu denen sagt Paulus, ich danke Gott, ich rede noch viel mehr als ihr. Das Großteil des Alltags von Paulus bestand darin, dass er innerlich leise oder äußerlich laut in Sprachen gebetet hat. Denn sonst wäre diese Aussage nicht wahr. Und in 1. Korinther 14, Vers 5 sagt er, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Und dann hat er, wie gesagt, den Jüngern Ephesus die Hände aufgelegt und sie redeten in neuen Sprachen und weissagten. Dieses Reden in neuen Sprachen war das Zeichen, dass die Apostel akzeptierten, wenn andere die Erfahrung der Geistestaufe gemacht haben, weil sie das selbst erlebt haben. Zu Pfingsten fiel der Heilige Geist auf 120 und alle 120 sprachen in neuen Sprachen. Keiner ausgenommen. So, und dieses Zeichen haben die Apostel auch von anderen erwartet und die haben nie ein anderes Zeichen verlangt. Und das Neue Testament kennt kein anderes Zeichen für die Erfüllung des Heiligen Geistes oder mit oder in dem Heiligen Geist, als wir das Reden in neuen Sprachen. Denn wie Jesus schon gesagt hat, was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Jetzt gehen wir da nochmal drauf ein, auf das Reden in neuen Sprachen, auf dieses Zeichen. 1. Korinther 14, Vers 14 beschreibt uns der Paulus, was passiert denn eigentlich mit mir beim Sprachenreden? Was geht denn da eigentlich ab? Und da sagt der 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, mein Verstand ist ohne Frucht. Das heißt, wenn ich in Sprachen bete, in Sprachen rede, dann geht das nicht über meinen Verstand, sondern es betet mein wiedergeborener Geist. Und du kannst es auch so beschreiben, wenn ich in Sprachen rede oder bete oder singe, dann höre ich meinen wiedergeborenen Geist. Ich weiß, der ist da. Mein Geist in Verbindung mit dem Heiligen Geist, aber meint hier den menschlichen Geist, der von neuem geboren ist, der spricht, und zwar die Worte, die der Heilige Geist ihm eingibt. Und das ist die intimste, die engste Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Weil Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, in dem Geist in Wahrheit anbeten. So, jetzt hat er seinen Geist in unseren Geist gegeben. Und jetzt sind die beiden im Inneren so eng miteinander verbunden, der menschliche Geist, der Wiedergeborene und der Heilige Geist, dass der Heilige Geist hier drin in dir deinem menschlichen Geist Worte gibt. Das geht so schnell, im Geist gehen die Dinge Bruchteil von Sekunden, so schnell gibt er die Worte und die Worte gehen nicht hier oben durch den Verstand, sondern gehen über das Sprachzentrum, das Steuerruder, was der Heilige Geist jetzt in der Hand hat, und du sprichst sie aus. Amen. Wenn du redest, Halleluja, das ist einfach, der Heilige Geist gibt meinem Geist die Sprache und ich spreche es aus. So. Das Gute dabei ist, der Heilige Geist überfällt dich nicht. Dämonisches Sprachenreden gibt es auch. Das ist, dieser Dämon kommt auf den Menschen und zwingt ihn, das zu tun, weil Satan alles kopiert. Das kriegt man auch mit. Es fühlt sich ganz anders an. So. Wenn du in Sprachen betest, kannst du anfangen und aufhören, wie du es möchtest. Der Heilige Geist zwingt dich nicht dazu. Du fängst an und du hörst auf. Er kooperiert mit dir. Er ist eine Taube. Ne? Aber wir müssen aktiv werden. Das heißt, wir stellen es ihm zur Verfügung. Wir wollen jetzt in Sprachen beten oder reden oder singen. Und dann gibt er uns die Worte. Und so spricht der Heilige Geist mit unserem Geist aus dem Allerheiligsten. So, und wenn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diese Taufe, übernatürlich ist, so ist auch das Überfließen, nämlich das Reden in neuen Sprachen, übernatürlich. Und die anderen Geistesgaben, die man kennt, die anderen 8, die gab es alle schon im Alten Bund, bloß das Reden in neuen Sprachen nicht, weil da der Heilige Geist die Kontrolle über unser Sprachzentrum erhalten hat. Amen. Es gibt auch wissenschaftliche Belege, dass im Gehirn ein bestimmter Bereich dann aktiviert wird, kann man neurologisch nachmessen, der sonst nicht gebraucht wird bei einem Menschen, der aber anschlägt und aktiviert wird, wenn jemand in Sprachen spricht. Gibt es Studien darüber, neurologische Studien. Also hat Gott das für den Menschen vorgesehen, das ist eine gute Gabe. Amen. Das könnt ihr am Anschluss euch mitnehmen. Und das ist auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung über das Reden in neuen Sprachen und das Anbeten in neuen Sprachen. Und das löst bestimmte Aktivitäten im Gehirn aus. Wenn wir in Sprachen beten oder singen oder sprechen, setzt das Gehirn zwei chemische Stoffe frei, die in unser Immunsystem geleitet werden und es um 35-40% verstärken. Das heißt, was hilft gegen Corona oder ähnliche Sachen? In Sprachen beten. Das setzt zwei chemische Reaktionen frei, die werden aktiviert in unserem Gehirn und das stärkt unser Immunsystem. Gott ist gut. Erstaunlicherweise wird für die Freigabe dieser Stoffe von einem Teil des Gehirns das ausgelöst, der offenbar keine andere Funktion im menschlichen Körper hat. Die Produktion dieser chemischen Stoffe wird laut Studie durch das Sprachengebet und die Anbetung im Geist aktiviert. Das ist doch gut. Amen. Gott ist gut. Es ist das Geschenk des Vaters. Nimm es, praktiziere es. Gibt noch mehr solche Dinge. Was ist eine Reinigung? Ich gebe euch das mal mit. Lest es euch selber durch. Deswegen ermutigt Paulus, sprecht viel in neuen Sprachen, weil wir dadurch auferbaut werden. Er sagt im Vers 4, 1. Korinther 14, 4, wer in einer Sprache redet oder singt, erbaut sich selbst. Das heißt, du erbaust dich selbst. Du betest und singst zu Gott und nebenbei wirst du erbaut. Du tust dir was Gutes, indem dein Geist aufgebaut wird, deine Seele mit Freude und Frieden erfüllt wird. Ich lese doch noch den Abschnitt vor. Gestaute Spannung, Zorn, Groll, Bitterkeit, Rachegefühle, Angst, Neid, Ärger, Launen, böse Begierden, Eifersucht, Depressionen, Sorgen, seelische Qualen, Belastung, überhaupt alles Negative kann in ruhig fließenden Strom des Sprachengebets gelöst, ausgeschüttet und weggeschwemmt werden, wie irgendein Unrat von fließendem Wasser weggeschwemmt wird. Wenn jemand in Sprachen betet, dann wird er in dem Bereich seines Lebens oder seiner Person auferbaut, der diese Auferbauung am dringendsten nötig hat. Amen. Versteht ihr jetzt, warum der Teufel Sprachengebet hasst? Das sind nur zwei Auswirkungen von Sprachengebet oder zwei Wirkungsweisen. Es gibt noch viel mehr. Es gibt auch noch das Kämpferische, das lesen wir, das Ganze im Gebet einsetzen in Epheser 6. Flehen und beten im Geist, so wie wir es gestern Abend hier zum Gebetsabend hatten. Epheser 6. Vers 18, und zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Also Fürbitte und Flehen. Wenn du jetzt jemanden hast, für den du Fürbitte tust, egal was er für eine Not hat, entweder eine körperliche Not oder ein Beziehungsproblem, finanzielle Probleme oder ist gerade entmutigt oder noch nicht bekehrt und du weißt nicht, wie du beten sollst, dann flehe und bete im Heiligen Geist. Das ist eine Waffe und der Heilige Geist weiß sofort, was diese Person braucht. Und der Heilige Geist unterstützt uns auch in unserem Gebet. Das ist die eine Stelle und die andere Stelle steht in Römer 8. Vers 26 und 27, weil wir oft nicht wissen, wie wir beten sollen. Römer 8, 26, 27, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn er ist ja unser Helfer. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen, also er redet durch uns. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. So. Beim Empfang des Geistes, ne, der Geistestaufe, kannst du dir gern noch dazu schreiben, Lukas 11, Vers 13, dass wenn wir schon böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben, umso wie viel mehr wird Gott der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und diese Stelle kannst du, Lukas 11, 13, kannst du dann auch jemanden, auch wenn du jemanden in die Geistestaufe führst, als Glaubensstärkung mit vorlesen. Lukas 11, 13. Und derjenige, auch wenn es nicht sofort passiert, bei uns wurde es auch zeitversetzt, man hat da vormittags und nachmittags für uns gebetet und abends in der Veranstaltung und abends zu Hause haben wir uns dann empfangen. Es kann zeitversetzt sein, ist unterschiedlich. Aber in dem Moment, wo du Gebet empfängst, empfängst du das durch den Glauben. Und der Glaube ist immer aktiv. Und dann musst du anfangen zu sprechen. Und dann kommt dieses Fließen zustande. Das ist auch unsere Erfahrung und bei den allermeisten, für die wir gebetet haben. Und es sind fast alle, für die wir gebetet haben, dann oft mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und du kannst schon mit Kindern beginnen, die mit 4 Jahren, 3, 4 Jahren, die zu Jesus zu führen, mit ganz einfachen Mitteln, dass sie Jesus in ihr Herz aufnehmen. Und dann kannst du für kleine Kinder mit 4 Jahren schon beten, dass die den Heiligen Geist erfüllt werden. Bei unserer Jüngsten war es so, dass Sarah, die hat mit 4 Jahren schon Jesus aufgenommen. Und dann hat sie mit 4 Jahren schon angefangen, seit 4 Jahren, seit dem 4. Lebensjahr, in neuen Sprachen zu reden. So, und das macht es dann bei der Erziehung leichter. Da hast du einen Helfer im Kind. Amen. Gibt es ja doch trotzdem noch ein paar Sachen, das ist ja klar. Die Seele ist auch da, aber das macht es leichter. Oder, Silvia? Genau. So. Gefühle kommen, es kommt natürlich auch, es ist in Ordnung, es kommt eine Freude und Frieden, so wie ich es, und Liebe, die, was ich gespürt habe. Auch manchmal, manche empfangen da erstmal noch gar nichts im Gefühl, in Emotionen, weil du empfängst es ja im Glauben. Es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen in dieser Richtung, aber Gott möchte das jedem schenken. Jetzt möchte ich gerne noch mal ein paar Hindernisse, wo du das abchecken kannst, auch wenn du von Menschen betest, wenn es nicht gleich durchbricht, dass die Taufe im Heiligen Geist, es gibt gewisse Hindernisse, wo Menschen einfach den Heiligen Geist, auch wenn sie es wollen, so nicht empfangen. Und das erste Hindernis ist Unglaube. Das heißt, man glaubt es nicht. Man will es zwar, aber man glaubt nicht dran, dass was passiert. Das zweite ist, man hat keinen Durst. So, ich habe gesagt, die Taufe im Heiligen Geist ist etwas, du wirst getränkt mit lebendigem Wasser und du musst dann auch trinken und du wirst gefüllt. Und wenn du keinen Durst hast, dann kriegst du nichts zu trinken. Das ist ganz klar. Weil manche sagen, es ist eine komische religiöse Äußerung, wenn Gott das will, dass ich in Sprachen rede, dass ich den Heiligen Geist empfange, die Geistestaufe, dann wird er mir das schon irgendwie geben. So ein Christ würde mal von dieser Erde gehen, ohne diese Erfahrung. Gott gibt niemandem etwas, der nicht durstig ist. Du musst zu Gott kommen und durstig sein, denn dem Durstigen gibt er zu trinken und dem Hungrigen gibt er zu essen. Du brauchst einen Durst. Wie gesagt, bei mir persönlich war das dann so, wir haben diese Erfahrung über 2 Jahre gesucht. Wir hatten niemanden, der uns das so gelehrt hat. Wir hatten natürlich Judah und noch jemanden, die schon in Joba in Sprachen gesprochen haben, die wir da kannten. Aber dann hat man ein Buch von jemandem gelesen, von einer Schwester, die da so mit dem Gebet zum Empfang des Geistes, aber irgendwie hat es das niemand erklärt, wie das alles so schön geht und die ganzen Zusammenhänge. Und dann haben wir 2 Jahre zum Herrn geschrien. Dann hatten wir 2 für uns in Sprachen, oh, schon gebetet, aber wir haben nichts empfangen. Und dann bin ich abends nach Hause, ich sagte, Herr, jetzt ist gut. Bin rein ins Wohnzimmer, ich sagte, jetzt oder nie. Wenn ich so eine Verzweiflung und so einen Hunger und Durst hatte, wenn ich das jetzt nicht kriege, ich weiß nicht, was ich dann noch machen soll. Und diesen Hunger, diesen Durst hat Gott sofort beantwortet. Es ging innerhalb von ein paar Minuten, kam das. Und das haben wir oft erlebt, dass so ein Gebet, Herr, tu das doch mal, da passiert nicht viel. Aber wenn du so mit so einer inneren Verzweiflung betest, wo das ganze Herz dabei ist, beantwortet Gott. Manchmal nicht im selben Moment, aber es beantwortet er. So, das nächste, das dritte ist Hindernis, okkulte Belastung. Wenn jemand noch selbst im Okkultismus verstrickt war, bevor er zu Christus kam, hat vielleicht schon Buße getan, aber es sind noch ein paar Restbestände drin, noch nicht alles ausgeräumt oder die Vorfahren stark in Freimacherei und Okkulten waren, dann ist noch eine andere Macht in dem Menschen, die das noch blockiert. Und dann müssen diese Geister ausgetrieben werden und dann ist die Person frei, den Heiligen Geist zu empfangen. Dann, was wir auch schon erlebt haben, eine Person, die stark seelisch, psychisch beeinträchtigt ist, zum Beispiel mit Ablehnung, ganz starke Ablehnungstendenzen, Depressionen und so weiter, die empfangen in der Regel den Heiligen Geist auch nicht. Das ist durch die Seele ist so stark vordergründig vorne dran, dass das halt alles blockiert, die ganze Persönlichkeit. Und da müsste der Heilige Geist erst dort Heilung reinbringen, dass die dann erfüllt werden kann. Dann gibt es noch das Hindernis Stolz. Und das findest du bei intelligenten Menschen. Leuten, die gut reden können. Die sagen, wozu brauchst du den Heiligen Geist? Ich kann eine halbe Stunde in Deutsch, kann alle möglichen Gebete formulieren, ich kann so gut reden. Und das Sprachengebet, das stößt mich so ab. Das klingt wie Geplapper hier und es ist nichts dahinter. Also das will ich nicht. So, also Sprachenreden ist eine Form, wo man sich demütigt. Und dieser Stolz im Menschen, dahindert, erfüllt zu werden. Und das Letzte, was wir auch schon bei Leuten erlebt haben, ist religiöse Vorbelastung. Wenn man selbst oder die Eltern, Vorfahren, Mitglied waren oder sind in Kreisen, evangelikalen, pietistischen Kreisen, welche den Heiligen Geist ablehnen, die damals die Berliner Erklärung unterschrieben haben. Da liegt ein Fluch drauf auf diesen Personen und ihren nachfolgenden Generationen, die in dieser Richtung auch sprechen und das befürworten. Es gab vor Jahren mal gab es den Ansatz, ist wohl dann gelassen worden, die Berliner Erklärung zu erneuern. Aber mittlerweile gibt es dort auch Aufbrüche und Offenheit in dem Bereich, in diesen Kreisen. Aber wir haben das auch erlebt von Personen, wo die Eltern sehr stark dort involviert sind in dieser christlichen Gruppierung. Und das ging einfach nicht. Da hatten einen Geist nicht empfangen. Und da habe ich gesagt, du musst dich lossagen, du musst Buße tun, stellvertretend dich lossagen, auch von diesem Fluch der Berliner Erklärung und von deinen Vorfahren. Und er hat das alles gemacht, im Gebet aufgearbeitet, im Gebetet, kam der Heilige Geist. Amen. So zum Schluss noch eine kurze Erklärung, weil man das findet, wer immer wieder in Gesprächen kommt das immer wieder vor. Paulus hat auch gesagt, es reden nicht alle in Sprachen und deswegen kann ich das auch nicht. Ja? Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Sprachengebet, dem Sprachenreden, dem Sprachensingen und der Gabe des Sprachenredens. Zu der Gabe des Sprachenredens spricht Paulus in 1. Korinther 14, dass sie ausgelegt werden muss. 1. Korinther 14, Vers 27. So, und da dürfen nur zwei oder drei reden in Sprachen, und der nächste gibt die Auslegung, so wie wir es auch manchmal im Lobpreis haben oder manchmal auch die Auslegung im Gebet. Hier da ist es gut. So, aber da spricht jemand in einer neuen Sprache, weil er inspiriert ist. Jetzt ist es dran, an die Versammlung eine Rede in neuen Sprachen zu sprechen. So. Und dadurch, dass ihr das nicht versteht, braucht es noch eine Auslegung. Derjenige, der sinngemäß das wiedergibt, was der vorhergehende in Sprachen gesprochen hat. Das ist so wie eine Gabe der Weissagung, aber über die Sprachenrede. So, und da sollten es nicht mehr wie zwei oder drei im Gottesdienst sein, weil das ist ja an Menschen gerichtet. So, braucht es eine Auslegung, weil wir das nicht verstehen. Es hat es auch schon gegeben, dass Leute in einer Versammlung sitzen, die dann denjenigen oder diejenige in Sprachen beten oder singen hören und das ist dann genau in ihrer Muttersprache und noch der entsprechende Dialekt dazu. Ich weiß noch, wo der Daniel hier war, der Iraner. Ich habe den dann mal gefragt, weil wir vielen Sprachen gesungen haben im Lobpreis, hast du was gehört? Hat er gesagt, ja, ich habe manche Farsi, also persische Worte gehört. Wie lobt Gott, also Lobpreisworte. Und das haben wir, während wir hier in Sprachen gesungen haben, hat er Farsi, also das Persisch gehört, bestimmte Worte davon. So. Also das war für uns auch nochmal interessant zu hören. Aber in der Regel ist das, diese Gabe, von der Paulus spricht, haben nicht alle. Aber der das hat, der kommt nach vorn, richtet durchs Mikro eine Botschaft an die Versammlung. und dann muss er selbst oder jemand anders das auslegen. Weil das ist ja sonst für uns die Zuhörer unverständlich, oder? So. Aber das Sprachenreden, das Sprachensingen ist etwas, was nicht an Menschen gerichtet ist, sondern zu Gott. Und das muss nicht ausgelegt werden, weil Gott das ja inspiriert hat und er versteht das. Und das steht in 1. Korinther 14, Vers 2. Merkt ihr den Unterschied? Wir hatten vorher gesagt, dass zu Pfingsten bei den Samaritern, bei Cornelius in Ephesus, alle haben den Heiligen Geist empfangen. Alle, durch die Bank, keiner ausgenommen. Warum? Weil Gott will, dass jeder zu ihm in neuen Sprachen betet und ihn im Geist in neuen Sprachen anbetet. So, und da steht in 1. Korinther 14, 2. Wer in einer Sprache redet, der redet nicht für Menschen oder betet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnis im Geist. Ja? Jeder empfängt die Gabe des Sprachenredens. Es ist der Beweis, das Siegel, dass wir erfüllt sind mit einem Heiligen Geist. Und dann reden wir zu Gott und beten ihn an. Wie Paulus im Vers 2 sagt, der redet nicht für Menschen. Wer an Sprachen redet, betet, singt, sondern für Gott. Er redet Geheimnis im Geist zu Gott. Wenn es aber an die Menschen gerichtet ist, dann muss es auch in einer verständlichen Sprache weitergegeben werden, weil der Mensch nicht Gott ist und eine menschliche Übersetzung oder Auslegung dieser Sprachenrede braucht. Und diese Gabe hat nicht jeder, aber das Reden zu Gott und das Singen zu Gott hat Gott jedem gegeben. Amen. Das ist ein Unterschied. Und so lesen wir im 1. Korinther 14, 15, weil manche auch sagen, wenn man in Sprachen singt in einer Versammlung, muss man alles auslegen, damit es die Zuhörenden verstehen. Oder wenn wir im Gebetsabend sind, müssen wir alle das Sprachengebet auslegen, damit alle das verstehen. Es ist zu Gott und das musst du nicht auslegen. So, jetzt sagt Paulus, gibt eine ganz klare Richtung und Ordnung vor für die Gemeinde, wie soll es abgehen. Und dann sagt er erstmal in Vers 13, 1. Korinther 14, wer in einer Sprache redet, der betet, dass es auslegen kann, damit es auch an die Versammlung gerichtet werden kann. So, und dann sagt der Vers 15, wie soll es nun sein im Gottesdienst, in der Versammlung, ich oder persönlich, ich will mit meinem Geist beten, also im Sprachen, ich will aber auch mit meinem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Das heißt, er beginnt aber immer mit dem Geist, weil du musst im Geist beginnen, in Sprachen, und dann formuliert sich auch ganz deutlicher und viel besser deine Gebete in Deutsch. Weil deine Gedanken vorher noch gefüllt sind mit allen möglichen Zeugs vom Alltag. Deswegen ist es wichtig, bevor du im Verstand betest, erstmal in Sprachen zu reden, um dich erstmal zu reinigen. Und mir geht es so, dass ich dann danach, wenn ich in Sprachen geredet habe oder gesungen habe, oder gesprochen habe, vor allen Dingen, dass ich meine Gebete in Deutsch viel besser formulieren. Vorneweg ist es wie zu. Da gibt man sich eine Mühe und versucht ein paar Gebetsanliegen und das in Worte zu fassen. Aber Paulus sagt, nein, wie soll es sein? Ich will erst mit dem Geist beten, dann mit dem Verstand. Dann geht es doch viel leichter. 1. Korinther 14, Vers 15. Und deswegen haben wir das auch die Praxis im Gebetsabend, dass wir erstmal eine Weile in Sprachen beten, damit man vom Alltag mal ein bisschen runterkommt und sich auf Gott ausrichtet. Und genauso ist es, ich will mit meinem Geist Lob singen und genauso mit meinem Verstand. Und in meiner persönlichen Anbetungszeit, ich singe viel in neuen Sprachen, und dann merke ich plötzlich, da kommt mir ein Text in Deutsch. Das kommt dann einfach. Der Heilige Geist gibt jetzt das Deutsche genauso dazu. Und das fließt dann ineinander über. Mal im Geist und dann wieder in Deutsch. Und ich weiß, wo wir die drei Fastengebetstage hatten hier vor, wann war das, vor 14 Tagen, drei Wochen. An dem letzten Abend hier, wir hatten ja 2 Stunden Anbetung dann jeden Abend. Der Heilige Geist hat es so geführt im Geist. Und dann haben, weil vorne gesungen hat, der Hanna und Ute, jedenfalls, wo die vorne gesungen haben und der Konrad dann die drei, habe ich, während die vorne in Sprachen gesungen haben, habe ich parallel dazu die deutsche Übersetzung gehört. Und dann kam auch jemand vor, der die Auslegung hatte. Ne? Ja, und meine Auslegung war fast ähnlich, aber ich habe, während die vorne in Sprachen gesungen haben, habe ich den Text in Deutsch gehört, also in meinem Geist. Und das meine ich, wenn du mit dem Geist beginnst und dann geht es auch mit dem Verstand. Aber der Geist öffnet die Tür auch zur Anbetung. Das war bei mir persönlich auch ein Grund mit, warum ich das Reden in neuen Sprachen oder das die Geistestaufe auch gesucht habe, weil das Wort sagt, man soll alle Zeit Gott anbeten. Und ich war noch ein paar Minuten am Ende mit meinem Latein. Ich habe gesagt, wie soll denn das gehen? Ich gebe mir jetzt eine Mühe, das auswendig zu lernen und soll Gott die ganze Zeit anbeten. Das geht schlecht. Ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann, nachdem man mit dem Heiligen Geist erfüllt war und im Geist angebetet hat, dann fällt das im Deutschen, kommen die Worte ganz von allein. Seht ihr den Unterschied? Die Gabe an Menschen muss ausgelegt werden. Singen und beten zu Gott. Die Geheimnisse zu Gott, die versteht nur er. Es ist nicht für Menschen, Vers 2, sondern für Gott. Und das muss natürlich auch nicht ausgelegt werden, weil es an Gott gerichtet ist. Wie gesagt, Johannes 4, 23, 24, Gott sucht diese Anbeter, die ihn im Geist anbeten. Und Satan hasst die Anbeter, die im Geist anbeten. Deswegen will er das Sprachengebet aus den Gemeinden verbannen, möglichst raushalten und das Sprachensingen ebenso. Es gibt gewisse, wenn du in einer gewissen Allianz beitreten willst, Evangelischen Allianz als charismatische oder Pfingstgemeinde, dann musst du dich verpflichten, in deinen Versammlungen nicht in Sprachen zu beten und nicht in Sprachen zu singen. So. Wer steckt da dahinter? Angeblich im Namen der Liebe, aber es ist keine Liebe, das ist Furcht. Und das kommt von den Dämonen selbst, weil Gott sucht's und der Teufel hasst's. So, aber nochmal für dich persönlich, 1. Korinther 14, 4, es dient zu deiner Auferbauung. Und das Wort Auferbauung kommt aus dem griechischen Wort, wo man ein Haus von Grund auf aufbaut oder eine gesamte Stadt. Und du brauchst diese Auferbauung täglich. 1. Korinther 14, 4, es ist zu unserer Auferbauung. Und der Judasbrief hat ja keine Kapitel, Judasbrief Vers 20 sagt dasselbe, lasst euch aufbauen, indem man in neuen Sprachen betet. Und das war auch das Geheimnis von Paulus. Er sagt ja zu den Korinthern, ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen. Er hat pausenlos Auferbauung gebraucht nach seinen Verfolgungen, die er hatte. Und John G. Lake, wie hatte ich auch schon erwähnt, der sehr viel für den Herrn gewirkt hat, über 100.000 bezeugte körperliche Heilung und Freisetzung. Da war sogar so im Geist, oder hat ihn so gebraucht, dass Geisteskranke, also Behinderte, geistig Behinderte, wurden befreit von diesen Mächten und sind geheilt worden. So krass war das. Aber sein Geheimnis war, viel in neuen Sprachen zu beten, zu sprechen, zu singen. So, und wie gesagt, es erfordert auch Demut, dies zu empfangen. Und zum Schluss noch Epheser 4, 18 bis 20, weil man sich die Frage stellt, Epheser 4, 18 bis 20, einmal erfüllt, immer erfüllt, das lesen wir schon in der Apostelgeschichte, dass in der Apostelgeschichte 4 die Jünger noch einmalig mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, da geschah ein Erdbeben und sie wurden nochmals mit dem Heiligen Geist erfüllt, Apostelgeschichte 4, aber in Epheser 4, 18 bis 20 sagt Paulus, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, also trinkt nicht zu viel Alkohol, was Ausschweifung ist, sondern werdet fortwährend erfüllt mit dem Heiligen Geist. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, also in Sprachen singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet fortwährend erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du brauchst täglich diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, täglich von ihm zu trinken. Und im griechischen Urtext steht es eigentlich noch krasser geschrieben, in einer Befehlsform. Hier steht es so, also sauft euch nicht für Wein, schreibt Luther, sondern werdet einfach erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist so, man kann es machen oder nicht. Aber im griechischen Urtext steht dort ein Befehl. Werdet gefüllt mit dem Heiligen Geist oder macht euch dran und lasst euch vom Geist erfüllen. Und Paulus wusste, wovon er her spricht. Und so seid ermutigt, das zu suchen, wer es noch nicht hat. Und wer es hat, lasst euch alle Zeit erfüllen und seid ermutigt, so viel wie möglich in Sprachen zu beten, zu sprechen, zu singen, innerlich leise, wenn Leute dabei sind, in der Schule, oder laut, wenn du alleine bist. Amen. Und wie gesagt, denk dran, es verstärkt dein Immunsystem zu 35-40%. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so gut bist. Und wir danken dir für die Verheißung des Vaters, die du uns gegeben hast, nämlich die Taufe in dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du uns die Gabe des Sprachenredens geschenkt hast, damit wir mit dir, dem Gott der Geist ist, kommunizieren können und dass wir in dieser Einheit der Heilige Geist und unser Geist gemeinsam sprechen. Das ist so ein Wunder, Herr. Und wir wollen dich wertschätzen darüber, Vater. Und wir wollen dir danken und wollen diese Gabe auch einsetzen und gebrauchen, weil die du uns geschenkt hast, auch zur persönlichen Auferbauung. Und wir beten, dass wir diesen Hunger nach dem Heiligen Geist nie verlieren. Diesen Durst, alle Zeit gefüllt zu werden mit Kraft aus der Höhe, um einen heiligen Lebensstil zu führen, um Kraft zu haben für das Zeugnis, um deine Bestätigung zu erhalten, Vater, und in deinen Wegen zu gehen. Amen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es erstmal, das vierte Standbein haben wir noch geschafft vom Urlaub. Und jetzt würde ich die Judith mal bitten, kannst du den nochmal verteilen. Warte mal, eins lassen wir übrig fürs Kopieren.